Deutschlandfunk Kultur heute.
Was da so ein bisschen wie Kraftwerk klingt, ist von der US-amerikanischen Komponistin Wendy Carlos. Und mehr davon hören wir im Beitrag über die Transmediale hier. Der Denker der Menschen-Erdzeit, des Anthropozäns, der Atmosphärenchemiker Paul Crutzen ist gestorben. An ihn erinnern wir gegen Ende der Sendung. Und die Frage nach der Vielfalt im Theater, sie spielt bei uns eine Rolle.
Man sieht oft nur die Spitze des Theaters. Man sieht gar nicht, dass wir annähernd 1000 MitarbeiterInnen haben und dass wir natürlich überhaupt nicht divers sind und dass sich das ändern muss.
Das sagt Sonja Anders. Sie ist die Intendantin des Schauspiel Hannover. Mehr dazu an zweiter Stelle. Michael Köhler lädt sie zu Kultur heute ein. Willkommen. Erinnern, das ist durchaus etwas sehr Gegenwärtiges. Es führt vor Augen, was fehlt, was mal war. Und wie spät das oft erst einsetzt. Trotz der vielgelobten deutschen Erinnerungskultur ist ein Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas im Tiergarten neben dem Bundestag erst 2012 errichtet worden. Am Holocaust-Gedenktag, dem 27.01., da begann in der Berliner Volksbühne eine Online-Veranstaltungsreihe unter dem Titel »Diaspora Europa«. Gezeigt wurden zeitgenössische künstlerische Perspektiven von Angehörigen der Roma und von Juden. Ursprünglich war das für Mai letzten Jahres alles geplant, den 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Ziel war es, die Gemeinschaften einmal selbst zu befragen. Und auch wenn das Programm Corona-bedingt ausgedünnt wurde, ist es dem Online-Format doch gelungen, nicht über, sondern eben mit Angehörigen zu sprechen und buchstäblich Pluralität zu Gehör zu bringen. Und darüber berichtet Eberhard Spreng.
Sehe ich aus wie Einstein? Nein. Sehe ich aus wie Freud? Nein, 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 nein.
Der Performer Dor Aloni sucht in seinem Solo Hitler Baby One More Time nach seiner Identität als Jude und stößt doch immer nur auf biografische Splitter. Die Performance ist neben einem weiteren Bühnensolo und zahlreichen Musikveranstaltungen ein künstlerischer Beitrag zu einem vor allem von Diskussionen und Vorträgen geprägten Festival. Gesellschaftliche Minderheiten und ihr Selbstverständnis in Deutschland sollen zu Wort kommen. Zum Anfang des Gesprächs über jüdisches Leben gab die Schriftstellerin und Journalistin Mirna Funk die Richtung vor.
Der tote Jude ist der geliebte Jude. Und der lebende Jude konfrontiert natürlich mit internalisierten Antisemitismen, mit denen man sich dann ungern auseinandersetzen möchte.
Gibt es überhaupt eine Selbstverständlichkeit im Leben der jüdischen Diaspora? Der Publizist Mark Jolik betont, dass
Juden und Jüdinnen in Deutschland heute zu 90-95% Migrationshintergrund hat. Und gleichzeitig aber natürlich nie Teil der Debatte darum ist, ob sie gut integriert sind oder nicht, weil sie eine andere symbolische Rolle zu erfüllen haben, nämlich die, die Ermordeten zu ersetzen. Und ich glaube, dahinter wird etwas unsichtbar und geht auch etwas verloren, nämlich die Suche danach, wie wir eigentlich ein Konzept und ein Selbstverständnis und letztlich auch institutionelle Räume schaffen können, in denen diese Art von innerjüdischer Pluralität aufgehoben wird, um diese Suche nach einer neuen Jüdischkeit fürs 21. Jahrhundert sinnvoll zu gestalten.
Fremdbild und Selbstverständnis, das ist für deutsche Juden offensichtlich nur schwer in Übereinstimmung zu bringen. Die Geschichte mischt sich in anscheinend belanglose Alltagserfahrungen, wie die junge Medienwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg erläutert.
Wenn ich mit Freundinnen oder Freunden auf Flohmärkte gehe und ich tue das mit jüdischen Freundinnen oder mit nichtjüdischen, dann ist das eine riesige Differenz, weil das Verhältnis zu dem Alten ist in diesem Land für mich sehr aufgeladen. Alte Dinge gibt es in meiner Familie nicht. Also es gibt keine alten Dinge, weil die sind ja nicht aufgehoben worden. Das gab nichts, was man mitnehmen konnte.
Lea Wohl hat diese Erfahrung in der zentralen Diskussion Opferkonkurrenz, Opferallianz erzählt. An ihr nahmen Vertreter der jüdischen und der Roma-Minderheit teil. Das Festival will Antisemitismus und Antiziganismus beleuchten und schafft Echoräume für Kulturwelten von Juden, Roma und Sinti. Klar ist, dass diese Opfergruppen in der deutschen Erinnerungskultur völlig unterschiedlich behandelt werden. Deutschland hat seine Auseinandersetzung mit strukturellem und institutionellem Antiziganismus noch vor sich, wie Vertreterinnen der Roma und Sinti betonen. Ein Beispiel: der ursprüngliche Umgang der Deutschen Bahn mit dem Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma bei der Planung für eine neue S-Bahn-Trasse in der Nähe des Reichstages. die Historikerin und Referentin des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, die Sintetza Anja Reuß, beklagt,
dass es über 40 Jahre gedauert hat nach Ende des Zweiten Weltkriegs, dass überhaupt erstmal die Anerkennung des Völkermords von Sinti und Roma durch die deutsche Regierung erfolgt ist und dass es dann noch weitere Jahrzehnte und ein langer, erbitterter Kampf der Minderheit um ein Denkmal gegeben hat und darum, dass dieses Denkmal da steht, wo es heute steht. Und das ist auch ein politischer Fauxpas, wenn dieses Land es zulässt, dass dieses Gedenken jetzt gestört wird.
Ein nun gefundener Kompromiss zwischen der Deutschen Bahn und dem Zentralrat hat einen Konflikt entschärft, der sich eigentlich nie hätte auftun dürfen. Einen hemmungslosen Antiziganismus in Internetforen und Netzwerken und einen kaum noch verschleierten Antiziganismus in Leitmedien bilanzierte ein Vortrag der Netzaktivistin Sonja Kosche. Die deutsche Öffentlichkeit reagiere falsch auf die verbalen und terroristischen Angriffe von rechts, betont Max Czollek. Sie reagiere schockiert in Situationen, die sie eigentlich nicht mehr überraschen dürften. Zu lange schon arbeiteten rechte Kreise systematisch an einem radikalen Umbau der Gesellschaft.
Diaspora Europa an der Berliner Volksbühne. Eberhard Spreng berichtete. Jeden Monat hat das Schauspiel Hannover einen Schwerpunkt, ein digitales Programm. Und in diesem Monat ist weltweit der Black History Month, der Monat der schwarzen Geschichte. Anlass für die Macher, auf, neben und hinter der Bühne über alles einmal neu nachzudenken, sagt Intendantin Sonja Anders. Und sie meint damit so etwas wie gelebte, praktizierte Diversität. Die Institution Theater, sie habe ja eine lange Geschichte und große Tradition, aber Macher und Zuschauer müssten nun einmal auch registrieren, dass sich die Gesellschaft ändert, weiterentwickelt, wie in einer postmigrantischen Gesellschaft leben. Sie versuche als Schauspielchefin, sich mit ihrer Bühne in den Stadtraum hinein zu öffnen. Für heute Abend, da war ein Gastspiel eines Berliner Kollektivs geplant, das sich Freak de l'Afrique nennt. Und ich habe Sonja Anders gefragt, was ist das denn? Eine multimediale Reise?
Ja, also das ist ein Gastspiel der Freak de l'Afrique-Gruppe. Zustande gekommen ist das über die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Keine ganz unbedeutende Initiative, die sich ansonsten gar nicht so sehr in den Staatstheatern bewegt. Die konnten wir verführen, weil wir eigentlich schon eine ganze Weile an dem Thema dran sind. Und ich glaube, es hat mit Vertrauen zu tun und Glaubwürdigkeit. Die konnten wir verführen, dass Freak de l'Afrique bei uns live ein Gastspiel zeigt. Das ist eine Show. Ich kann Ihnen ehrlich gesagt gar nicht ganz genau sagen, was alles auf uns zukommt. Leider hat uns auch Corona da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir werden das jetzt live streamen, aber eben nicht hier von unserer Bühne aus, sondern aus Berlin und laden die Gruppe dann ein, live zu kommen im Sommer.
Wie setzen Sie, Frau Anders, als Intendantin an Ihrem Haus Diversität um? Und mit einem halben Vorsatz sagen Sie mir, wie groß ist eigentlich so ein Haus? Da denken viele immer nur so, ja, da gibt es Schauspieler, da gibt es vielleicht noch eine Soufflöse und vielleicht ein paar Techniker, aber Pustekuchen, das ist ein richtig großer Betrieb, ne?
Ja, das haben Sie ganz richtig getroffen und das, finde ich, muss man auch bedenken. Wir haben hier 30 SchauspielerInnen, wir haben ein Ensemble von SängerInnen drüben an der Oper und natürlich einen großen Chor und Orchester. Ich bin zuständig für das Schauspiel. Ich finde aber, zum Theater gehört Tatsache dazu, dass wir Werkstätten haben, dass wir eine große Technikabteilung haben, eine Verwaltung und so weiter. Und wir haben uns beworben, schon vor geraumer Zeit, für den Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft der Kulturstiftung des Bundes. Der heißt auch 360 Grad. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie man versuchen kann, auch die Strukturen und den ganzen Betrieb mitzunehmen bei solchen Überlegungen der Diversität, wie man ja so schön sagt. Und das finde ich total wichtig, dass wir unser Personal auch verändern und nicht nur so paternalistisch von oben hinweg sagen, ja, wir müssen für Gleichberechtigung eintreten oder für mehr Diversität. Das fängt quasi an der eigenen Nasenspitze an.
Und beschränkt sich nicht aufs Ensemble, sondern die gesamte Belegschaft. Womit ich zu einem Punkt komme, der wichtig ist, die Versicherungen, die Banken, die kennen aus purem Eigeninteresse heraus schon sowas wie Diversitätsmanagement schon seit langem. Bei denen ist das so eine Unterabteilung von ja erfolgreichem, international aufgestelltem Unternehmen. In Deutschland und den Kulturbetrieben ist das noch so ein bisschen, führt das ein Schattendasein. Sie wollen da aber raus und haben ganz konkrete Maßnahmen ergriffen.
Ja, wir müssen da auch raus, finde ich. Und Wir haben die Maßnahme ergriffen, eine Diversitätsagentin zu engagieren, eben mit Hilfe der Kulturstiftung des Bundes. Wir haben aber auch unterschiedlichste Kooperationen in die Stadt hinein begonnen. Wir haben jetzt gerade wieder das Parlament der Vielen hier im Haus. Das ist eine Initiative, die sich auch für mehr Diversität einsetzt. Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Kooperationspartner in der Stadt aufgesucht.
Wie wird das denn angenommen und haben Sie praktisch bei der Umsetzung dieser Diversitätsziele da Erfolg oder beißen Sie da auch schon mal in der Belegschaft auf Granit? Ist das nur so eine schöne Absicht oder können Sie da schon Erfolge verzeichnen?
Ja, in der Belegschaft ist es ja immer so, dass erstmal natürlich auch an den Ecken und Enden, an einigen Ecken und Enden so Skepsis vorhanden ist, natürlich. Das betrifft übrigens nicht nur die Diversität im Hinblick auf den Migrationshintergrund, sondern wenn ich mir die Frauenquote in der Technik bei uns anschaue und auch die Probleme, die rund um diese Frauen in der Technik auftreten, dann weiß ich schon, dass das mehr ist als nur, das sind nicht Zahlen oder das ist nicht nur ein Diskurs, sondern es ist die praktische Arbeit, die man angehen muss. Und das, finde ich, ist total wichtig. Das ist immer das Gleiche. Das ist wie mit den Frauen in den Vorständen im Grunde deutschlandweit. Gibt es diese BewerberInnen? Wie viele sind es? Welche Qualifikation haben die? Und warum werden die an den entscheidenden Momenten wieder rausgekegelt? Ich bin ja selber in einem Beruf, in dem bisher in Deutschland keine 25% erreicht sind an Frauen. Und wenn man da mal nach Diversität fragt, dann ist es wirklich ein Trauerspiel. Und man muss einfach, wenn man Chef wird, das Ding selber in die Hand nehmen. Anders geht's nicht.
Ich höre hin und wieder, dass bei solchen Diversitätsfragen man auch aktiv einwerben muss. Es ist gar nicht so einfach, da Kollegen oder auch Personal zu finden. Teilen Sie diese Auffassung?
Ja, total. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich Erfahrungen sammle, was das angeht. Als wir gestartet sind, haben wir auch gedacht, wir gucken mal, wie viel SchauspielerInnen sich bewerben, die einen Migrationshintergrund haben, schwarz sind und meinetwegen gehandicapt oder was auch immer. Und das war natürlich eine geringe Zahl. In dem Moment, als wir innerhalb der Dramaturgie eine gewisse Diversität erreicht hatten und auch RegisseurInnen verpflichtet haben, die selber aus sogenannten marginalisierten Gruppen kommen, da hatten wir sofort die Bewerbung auf dem Tisch. Man kann nicht erwarten, dass man als schwarze Spielerin zum Beispiel sich bewirbt an einem Haus, was komplett weiß ist. Das gilt aber auch für die Tischlerei. Wir haben jetzt nochmal eine Kampagne gestartet, gemeinsam mit unserer Diversitätsagentin, der Leila Erdschan, wo wir ganz dezidiert in die Stadt hineingehen, in die Communities hineingehen und sagen, Leute, ihr seid hier willkommen. Uns gibt es überall, die haben uns ja gar nicht auf dem Schirm, junge türkische Abiturienten oder was auch immer für einen Abschluss sie dann haben, die haben uns gar nicht auf dem Schirm, die wissen, der Opa ist ein großes Haus inmitten der Stadt, aber dass man da eine Ausbildung machen kann, das muss man ihnen auch erzählen.
Denn so ein Theater, so eine Bühne ist ein großer Betrieb, bis zu 1000 Angestellten hat. Und Sonja Anders erklärt Intendantin des Schauspiel Hannover. Unter den weltweiten Festivals für Medienkunst und digitale Kultur, da ist die Transmediale in Berlin fraglos eines der wichtigsten. Sie eröffnet immer in der letzten Januarwoche. Und die Corona-Pandemie bleibt natürlich auch hier nicht folgenlos. Bei einem Festival für digitale Kultur überrascht indes nicht, dass viel online angeboten wird und sich finden lässt. Bei der diesjährigen Ausgabe naturgemäß noch mehr. Die neue Festivalleitung hat sich etwas einfallen lassen. Sie hat das Festivalformat von den ursprünglichen 4-5 Tagen auf das ganze Jahr ausgedehnt, verteilt, in der Hoffnung auch die geplanten Ausstellungen tatsächlich eröffnen zu können, sobald es denn Lockerungen gibt. Die Eröffnung fand am vergangenen Donnerstag statt. Seitdem lassen sich nach und nach immer mehr Projekte online hören und ansehen, die in diesem Jahr unter dem Obertitel Refusal, die Verweigerung, stehen. Und Carsten Probst kam, hörte, staunte und spricht jetzt. Thank you.
Wendy Carlos ist eine der wichtigsten US-amerikanischen Pionierinnen für elektronische Musik. In den 1970er und Anfang der 80er Jahre wurde sie nicht zuletzt durch ihre Filmmusik für Clockwork Orange und Shining von Stanley Kubrick bekannt. Die britische Künstlerin Frances Scott widmet ihr zu Beginn der diesjährigen Transmediale nun eine bemerkenswerte audiovisuelle Hommage. In Schwarz-Weiß-Bildern gefilmt zeigt sie, wie verschiedene Kompositionen von Wendy Carlos mittels eines Synthesizers eingespielt werden, bei dem Klangfiguren mit einem Stift von Hand auf durchsichtige Filmstreifen gezeichnet und anschließend über ein Interface direkt von der Maschine in Klang umgesetzt werden können. Dieses wahrhaft visionäre Gerät, nach seiner Erfinderin Mini-Oramics genannt, vereint das Schreiben, Hören und Sehen von Klängen und lässt Scotts Bilder fast so unwirklich erscheinen wie die Musik von Wendy Carlos selbst. Gerade dadurch aber passt Francis Scotts Hommage aber auch besonders gut zum Motto der diesjährigen Transmediale, Refusal. Darunter lässt sich durchaus auch die Verweigerung gegenüber allem Gewohnten verstehen, ästhetischer Widerstand gegen das Wirkliche. Nora O'Merkew, der neuen künstlerischen Leiterin der Transmediale, geht es offenkundig um eine solche Ästhetik des Möglichen, weg von der tristen Realität des digitalen Alltags.
Over the past year, the Internet has become.
Während des vergangenen Jahres habe ich das Internet als einen Ort erlebt, der mich ständig mit Neuigkeiten überschwemmt hat, über Aufstände, Statistiken zur Pandemie, mit Online-Sitzungen und nicht enden wollenden Kurznachrichten und Memes. Gerade dieser extrem beschleunigten und allgegenwärtigen Kommunikation entzieht sich jetzt unser Festival. Es soll sich langsam entwickeln, über das ganze Jahr. Wir wollen einen betont langsamen Takt für die kulturelle Arbeit setzen, mit den KünstlerInnen in einer anderen Weise arbeiten und sie dabei auch in verschiedenen Phasen ihrer Arbeit unterstützen. Statt wie sonst oft auf eher aktivistische oder ironische Akzente zu setzen, vertraut Nora O'Merkew in ihrem Programm zunächst auf Introspektion, kulturphilosophische Meditationen und betont ruhige Bilder.
We are witnessing the return of natural history. Biology has once again taken center stage. We struggle to stitch back our lives.
Der indische Künstler Sahaj Rachal lässt in seinem videospielartigen Projekt Finalforest.exe eine animierte tropische Regenwaldlandschaft erstehen, die nach einer Klimakatastrophe neu erblüht zu sein scheint. Seltsame Wesen, halb natürlich, halb Apparate, bewegen sich wie ferngesteuert durch diese Szenerie, während ein Erzähler die Rückkehr der Natur auf den Trümmern von Kolonialismus und Kapitalismus beschwört und zum Schluss ein ambivalentes Mantra bereithält. Das Ende der Welt gäbe es eigentlich gar nicht, nichts sei verloren und alles, was je vergangen sei, könnte jederzeit unter neuen Aspekten wiedererstehen. Mythische Weisheit schlägt Verschwörungstheorie, Integration schlägt Revolte. So könnte wohl auch das Motto dieser Transmediale lauten. Auch die stets programmatische Keynote zur Eröffnung verzichtet diesmal ganz auf verschlüsselte Kampfansagen gegen das System. Stattdessen widmet sich der kanadisch-amerikanische Medientheoretiker Jason Edward Lewis der Integration indigener Weltbilder in die Programmierung künstlicher Intelligenz. Schon im Februar eröffnen dann unter dem Titel Rendering Refusal zwei Ausstellungen mit insgesamt 14 KünstlerInnen im Kunstraum Kreuzberg und in der Betonhalle Silent Green im Bezirk Wedding, sobald es die Pandemie erlaubt, auch physisch. Ab April folgen dann ein ausgedehntes Filmprogramm, ein Summercamp und ein Outside-Programm, aber so viel scheint schon jetzt sicher zu sein. Bleibt die Transmediale auch in Zukunft bei dieser hochambitionierten Ausdehnung ihrer Dauer und ihrer Ausbreitung auf verschiedene Orte in der Stadt, dann wird sie über kurz oder lang zur ernsthaften Konkurrenz für das eigentliche Kunstfestival Berlins, die Berlin Biennale.
Das sagt Carsten Probst über die Transmediale. Als der Atmosphärenchemiker, der Mainzer Max-Planck-Direktor und Nobelpreisträger Paul Crutzen im Alter von 87 Jahren starb, da war das gestern vielen Agenturen und auch Zeitungen nur eine bessere Meldung wert. Dabei hat dieser weitsichtige Mann einen Begriff etabliert, der im Museumsbetrieb, in den Feuilletons gar nicht mehr wegzudenken ist. Er sprach nämlich von einer neuen Erdepoche, in der wir uns befinden, dem Anthropozän. Das menschengemachte Neue, das Atomzeitalter, die Hinterlassenschaften, die geologischen Sedimente, die Mikroplastik in Korallenriffen, der Abfall der Kulturen, sie geben Anlass dafür, vom Anthropozän zu sprechen. Den Wissenschaftsjournalisten, Buchautor und Mitgründer der Wissenschaftsplattform Riff Reporter Christian Schwägel habe ich gefragt, was meint denn dieser Begriff Anthropozän?
Ja, ein ganz wichtiger Begriff, der letztlich ja unsere neue Existenzweise auf der Erde als Menschen beschreibt. Es geht um erstmal eine Einordnung aus der Geologie. Wir leben, wer sich an den Schulunterricht erinnert, im Holozän. Das ist der geologische Name für unsere Erdepoche, die Zeit nach der letzten Eiszeit. Und Anthropozän steht letztlich für die Erkenntnis, dass das, was wir Menschen mit der Erde machen, wie wir mit unserer Kultur den Planeten verändern, so tiefgreifend ist, dass man quasi ein neues Kapitel im Buch der Erdgeschichte aufschlagen muss. Und Anthropos, das kennt man ja auch vom Begriff Anthropologie, also der Mensch. Und dieses Kürzel Zähn hinten dran steht in der Geologie für eine neue Erdepoche. Insofern ist das erstmal ein Zeitbegriff, der sagt, was hier passiert, ist nicht nur global, also sprich, was mit dem Klimawandel passiert, mit dem Artenschwund, mit der Ausbreitung unserer Städte, mit den ganzen neuen Materialien, die wir in Umlauf bringen. Es ist nicht nur global, sondern es ist auch unfassbar langfristig. Und da kommt dann eben ein Begriff aus der Geologie ins Spiel.
Ich greife das gerne auf, um vielleicht Kritikern gleich bei der zweiten Frage schon den Wind aus den Segeln zu nehmen, denn das Ganze ist keine alarmistische Vokabel von grünen Fundamentalisten oder erdpolitischen Rückwärtsgewandten, sondern im Gegenteil. Man kann das ziemlich genau benennen, ab wann das passiert ist. Und vor allem meine Frage, Herr Schwägel, wenn künftige Generationen in 200-300 Jahren mal hier die Erde aufmachen, dann sagen die, da gab es Menschen, die waren ziemlich bescheuert. Die haben uns nicht nur Beton hinterlassen, sondern auch jede Menge Mikroplastik und radioaktiven Abfall. Ab wann kann man das ungefähr datieren?
Es läuft ein wissenschaftlicher Prüfprozess, nachdem Paul Crutzen eben im Jahr 2000 diese Hypothese aufgestellt hat, dass wir im Anthropozän leben. Seither läuft ein intensiver wissenschaftlicher Prüfprozess, der genau alle Kriterien sozusagen versucht zu klären, wie intensiv ist das Geschehen und wann hätte diese neue Erdepoche begonnen. Und da gibt es jetzt eigentlich einen Konsens zu sagen, ungefähr also nach dem Zweiten Weltkrieg, weil dann so auch wirtschaftlich diese riesige Beschleunigung im Sinn von Energieverbrauch, Materialverbrauch und so weiter und so fort, auch übrigens die ersten dann Atombomben-Explosionen, die zum Fallout, den man auch langfristig messen kann, geführt haben, das also ungefähr so als Zeitbeginn des Anthropozäns, was im Moment gehandelt wird und was aber noch ein paar Jahre dauern kann, bis die Wissenschaft da quasi zum Endergebnis gekommen ist.
Ja, auch für Skeptiker sei angefügt, im Juli 2019 hat die International Union of Geological Sciences die Anerkennung des Anthropozäns dafür gestimmt. Sie selber haben dazu auch Ausstellungen gemacht im Haus der Kulturen der Welt. Sie sind Buchautor, vor 10 Jahren erschien Menschenzeit, Zerstören oder Gestalten. Paul Crutzen hat das Geleitwort darin geschrieben. Sie kannten ihn gut. Der war alles andere als ein Apokalyptiker, oder?
Ja, also er hat sich riesige Sorgen gemacht. Man muss zu Paul Crutzen wissen, dass er in den 70er und 80er Jahren die Atmosphäre eben erforscht hat und da zu den Ersten gehört hat, die erkannt haben, dass es eine Gefahr für die Schutzschicht gibt, wegen der überhaupt Leben an Land auf der Erde möglich ist, also die Ozonschicht. Und da war er ganz involviert, zuerst als Forscher und dann als derjenige, der eben auch dafür gesorgt hat, zusammen mit Klaus Töpfer, dass es den internationalen Vertrag gibt, diese gefährlichen Stoffe zu reduzieren. Also er war unglaublich besorgt und diese Sorge hat ihn auch umgetrieben und auch angetrieben. Und gleichzeitig hat er aber versucht, mit dem Anthropozän eben auch einen Denkrahmen zu bieten, der auch für die Kulturschaffenden, für die Künstler, für Literaten, für die ganze Gesellschaft uns zeigt, wir haben Verantwortung. Und wenn wir diese Verantwortung einlösen, dann kann das Anthropozän auch was Gutes werden. Also es ist nicht die Summe aller Umweltprobleme oder so eine Art Apokalypse-Mechanismus, sondern es ist eine Art neuer Denkrahmen, der Kultur und Natur zusammendenkt und nicht getrennt und der uns unsere Verantwortung vor Augen führt.
Ja, ich würde diesen Impuls gerne in der Schlusskurve mitnehmen, wenn wir uns vergegenwärtigen, vielleicht 9 Milliarden Menschen auf der Erde bald. anderthalb Milliarden Rinder allein. Ich will jetzt nicht aufzählen, für welche Schäden die alle verantwortlich sind. Aber der Philosoph Peter Sloterdijk hat mal gesagt, der Mensch hat sich nicht spurlos in die Welt integriert. Er ist verantwortlich. Und im Zusammenhang mit dem Anthropozän davon gesprochen, dass die kosmische Unbesorgtheit zu Ende ist. Also was wir anstellen, dafür sind wir verantwortlich. Und was Sie gerade gesagt haben, dann müsste ja, wenn man gut beraten ist, mit Paul Crutzen sagen, lass uns zu Hütern der Erde werden. Das ist ungefähr auch die Vokabel, die im Vorwort Ihres Buches fällt, nicht wahr?
Ja, genau. Das ist auch das dafür steht er zu sagen, wir sind in der Verantwortung. Wir können uns nicht kleinreden. Ich würde gar nicht von Unbesorgtheit sprechen, die die Menschheit früher angetrieben hat. Es war eher dieses Gefühl von Grenzenlosigkeit. Also es gibt immer noch einen Wald, den man abholzen kann, immer noch einen Fluss, in den man irgendwelche Abfallstoffe reinlassen kann. Und Anthropozän heißt halt eben, dass uns klar wird, wir leben hier in jetzt einem geschlossenen System, das wir nach 500 Jahren Kolonialismus auch wirklich bis an seine Grenzen belastet haben. Und jetzt geht es um einen anderen Entwicklungsmodus. Und da war Paul Crutzen einfach wirklich, muss man sagen, ein Jahrhundertwissenschaftler. In der Folge, in der Denktradition von Alexander von Humboldt und auch Charles Darwin, wirklich auch gleichrangig, würde ich sagen, von der Bedeutung her, von dem, was er gemacht hat, uns genau das vor Augen zu führen.
Christian Schwegel, Buchautor, Wissenschaftsjournalist, Verfasser des Buches Menschenzeit, erinnerte an den Meteorologen Paul Crutzen, dem Alter von 87 Jahren gestorben ist. Die Kulturmeldungen fehlen. Antje Allroggen beginnt mit einer Forderung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters.
Dafür, also Monika Grütter sprach sich aus, dass die Kultureinrichtungen die ersten sein sollen, waren, die geschlossen wurden. Und deshalb dürften sie jetzt nicht die letzten sein, die wieder öffneten. Das gelte in besonderem Maße für die Museen. Sie sollten auf der Liste der Wiedereröffnungen nach Lockerung ganz oben stehen. Museen seien mit ihren Hygienekonzepten außerdem bestens auf einen Corona-gerechten Publikumsverkehr vorbereitet. Das Berliner Ensemble indes ließ heute mitteilen, dass es seinen Probebetrieb vorerst einstelle. Eigentlich war vorgesehen, die Proben für eine Neuinszenierung der Dreigroschenoper noch fertigzustellen, weil die Premiere aber pandemiebedingt vorerst ausfällt und ein neues Datum noch nicht feststeht, bleiben die Berliner Bühnen nun noch bis Ostern geschlossen. Bis dahin bleibe alles erst einmal im übertragenen Sinne natürlich gemeint im Kühlschrank. Der Vatikan ist, was die Öffnung seiner Museen anbetrifft, einen erheblichen Schritt weiter. Er ließ heute mitteilen, dass die Wiedereröffnung seiner Museen, einschließlich der Sixtinischen Kapelle und seiner Kirchen, bereits am kommenden Montag erfolge. Die pandemiebedingte Auszeit war die längste seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Zeit der Schließung habe man zum Abstauben der Fresken in der Sixtinischen Kapelle genutzt. Die vatikanischen Sammlungen sollen montags bis freitags wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Für den Besuch ist dann eine Vorreservierung der Tickets nötig. Ab Montag gilt in 15 Regionen Italiens nur noch die Risikostufe Gelb. Demnach dürfen Bars, Restaurants und auch Museen wieder öffnen. Auch das Kolosseum und das Forum in Rom sollen ab Montag wieder für Besucher zugänglich sein. Hilton Valentine war weniger bekannt sicherlich als sein Kollege, der Sänger Eric Burdon. Beide waren sie Bandmitglieder bei den Animals. Valentine wurde 1943 in North Shields im Nordosten Englands geboren und spielte unter anderem als Gitarrist bei den besagten Animals. Berühmt wurde er dort vor allem für sein Gitarrenarpeggio in A-Moll aus dem House of the Rising Sun. Sein Gitarrenriff war in den 1960er Jahren so etwas wie eine viel zitierte Benchmark. 5 Akkorde und Noten puristisch und klar. Hilton Valentine verstarb bereits am 29. Januar. Wir hören hier noch einen kurzen Ausschnitt aus dem House of the Rising Sun mit Valentines Akkord.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
Zur Musik der Animals endet diese Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler war am Mikrofon. Die nachfolgende Sendung nach den Nachrichten natürlich die Information am Abend. Ein Thema dort unter anderem die Debatte um die Corona-Lockerungen. Und einen guten Abend, ein gutes Wochenende wünscht Ihnen Michael Köhler. Auch im Namen der Kollegen in Regie, Technik und Redaktion.